Ich glaube jetzt mal, dass es wahrscheinlich kaum einen anderen Ort gibt, wo so viel Wildkräuterthemen auf einem Flecken, sage ich jetzt mal, also so auf einem Landkreis gesehen oder auf eine Region gesehen, angeboten werden. Also das ist richtig toll organisiert.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Doch Dort. Mein Name ist Lisa Steinbacher und ich unterhalte mich hier mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Tölzer Land. Mein heutiger Gast ist Irmi Fröhlich. Bei Irmi dreht sich alles ums Thema Natur. Sie ist Naturcoach, Wildnisköchin, Resilienztrainerin und Bergwanderleiterin. Wir sprechen über ihren Weg von der Marketingmanagerin zur Naturspezialistin, über gute Routinen, über Wildkräuter und das Kochen auf der Alm. Heute lernen wir das Tölzer Land nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, als Kräutererlebnisregion. Und mein Highlight ist, wir lernen, wie man Bärlauch-Sushi zubereitet. Schmeckt wirklich hervorragend und es geht tatsächlich auch ganz einfach. Das könnt ihr dann gerne nachkochen. Aber nun wünsche ich euch erstmal viel Freude mit dieser Folge Doch Dort im Tölzer Land. Skifahren oder Berggehen?
Berggehen.
Kochen auf der Alm klassisch oder Deluxe?
Klassisch.
Brennnessel oder Pfefferminz?
Brennnessel.
Kochen oder Backen?
Kochen.
Jochberg oder Herzogstand?
Jochberg.
Irmi, wie beschreibst du denn deinen Job? Was machst du denn so?
Wie beschreibe ich meinen Job? Das ist echt eine schwierige Frage, weil mein Tag schaut jeden Tag anders aus und mein Job ist jeden Tag ein anderer. Also ich sitze manchmal im Büro, was leider auch dazu gehört, und schreibe Angebote und bin froh, wenn ich am Abend doch noch eine Runde durch den Wald laufe. Und dann gibt's Tage, wo ich quasi eine Woche lang nur draußen bin. Also es ist einfach jeden Tag anders und jeden Tag schön.
Ja, aber so, wenn man deine Website durchschaut, es dreht sich schon irgendwie alles um das Thema Natur.
Ja, also das ist so mein Ding, dass ich sag, raus mit euch. Und wenn keine Zeit ist, sage ich immer, dann erst recht.
Und also du hast eben diese Angebote wie Kochen auf der Alm, dann bist du Naturcoach, dann bist du Bergführerin,
ist das richtig? Bergwanderleiterin.
Bergwanderleiterin, was ist der Unterschied zwischen?
Bergführer dürfen, glaube ich, schwarze Routen oder ja führen und auch im hochalpinen Raum, und Bergwanderleiter führen quasi so, ich sag mal jetzt, was wir so kennen, so blaue, rote Touren.
Du bist selbstständig einfach und die Leute kommen zu dir und können Kurse buchen.
Genau, ich bin auch Resilienztrainerin und Wildnisköchin, sage ich jetzt mal.
Wahnsinnig spannend. Wildnisköchin, das hört sich jetzt sehr schön um. Und wie bist du da drauf gekommen?
Ja, lange Geschichte. Ich komme ganz früher ursprünglich mal aus dem Marketing im Medienbereich und habe da viele, viele Jahre sehr, sehr viel gearbeitet und hatte keine 40-Stunden-Woche, sondern eher länger. Und ja, und irgendwann kommt man so Mitte 30 in diese Sinnphase, wo man sich denkt, so ganz schön hart. Und dann habe ich mir irgendwann mal auch die Frage gestellt, wie stelle ich mir denn mein Lebenskonzept vor? Ja, also ist mein Konzept das, dass ich bis, keine Ahnung, wie lang es heute ist, 65 oder 67 arbeite, zu Tag X und dann aufhöre? Und dann beginnt das Leben, ja. Und ich habe es auch in der Familie gehabt, wo es oft hieß so, wenn ihr nur nicht mehr arbeiten müsst. Und dann kamen Unfall oder Schicksalsschläge hinzu und dann war es einfach vorbei. Und man hat die Rente nie erlebt, ja. Und dann war das immer mehr so mein Ding, so dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was ist denn mein Weg? Weil der war es immer mehr nicht. Und dann habe ich mit einer in etwa gleichaltrigen Kollegin gesprochen, die auch lange schon dabei war. Und dann haben wir so gesagt, ja, was könnten wir denn machen? Und dann sagt die, ja, Irmi, wir können ja nichts anders. Und das hat mich bis heute so getriggert. Das hat mich so getriggert, dass ich mir dachte, doch, ich kann schon noch was anders. Ja, und dann hatte ich mir eine Auszeit genommen und war dann in den Bergen und hat drüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Und ja, und dann war ich wieder daheim und dann habe ich irgendwie tatsächlich im Internet recherchiert, was gibt's denn für Berufe in der Natur? So. Und dann bin ich drüber gestolpert über so eine Ausbildung zum Naturcoach. Und das fand ich dann so ganz spannend und habe das durchgelesen. Und dann war das so, dass es einmal im Monat ein Wochenende war. Also quasi, was ich nebenbei so mal neben meinem regulären Job machen.
Also diese Ausbildung.
Mhm. Und dann habe ich mich da angemeldet, ganz spontan, und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was will ich damit oder was erwartet mich oder ja, so. Ich fand es einfach spannend vom Inhalt und dachte mir, jetzt melde ich mich da an und dann schaue ich mal. Und dann war ich das erste Wochenende dort und habe mir schon nach dem ersten Tag gedacht, ich kann gleich direkt kündigen.
Boah, so, ich finde das so cool. Erstens wie eine Frage und wenn man dann auf sein Bauchgefühl hört,
ja,
wie das sein Leben verändert.
Ja, voll. Ich bin da immer noch dankbar für diesen Ausspruch, mhm, der für mich einfach gar nicht gilt und gegolten hat. Und ja, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich tatsächlich, ja, viele sagen, boah, da warst du voll mutig, gell? Aber für mich war das so eine Selbstverständlichkeit. Also für mich gab es keinen anderen Weg mehr. Ich wusste noch nicht, was genau ich mache, ja. Also so will ich jetzt auch nicht sagen. Und ich war natürlich aufgeregt und ich habe dann gekündigt und dann hatte ich halt ein halbes Jahr Kündigungszeit noch und dann kam der Tag immer näher und näher, gell? Und dann, ja, ist es schon echt spannend geworden, weil ich ja überhaupt noch nicht wusste, was mache ich denn noch, ja. Also wie geht's denn dann weiter?
Mhm.
Ja, und dann war ich bei Freunden im Allgäu, weiß ich noch, dann im Jahr drauf, kurz vor meiner Prüfung zum Naturcoach und habe mich da eingesperrt auf diesem Gutshof, das weiß ich noch, das war so ein ganz abgelegener Hof und habe mich da eingesperrt 2 Wochen lang und habe da wirklich so Moodboards gemacht und große Plakate beschrieben mit Stichpunkten, ja, und was eigentlich mein Portfolio sein soll oder was ich anbieten will und ja, und bin dann eingestiegen irgendwie so.
Ja.
Ja.
Da kommt mir jetzt der Gedanke, dass dir dann aber dein Marketingjob für das Jahr sehr viel bringt, oder? Also wenn du jetzt sagst, du arbeitest da mit Moodboards und hast dir das so richtig überlegt, kommt mir das so in den Sinn, dass auch wenn du vielleicht noch einen,
ja,
Tag kriegst, okay, das ist jetzt nicht mehr meins, war das aber,
ja,
damals das Richtige für dich?
Voll. Also zur damaligen Zeit, ich hatte wirklich, auch die Zeit war eine Zeit meines Lebens. Also ich möchte da keinen Tag missen, ich möchte keine Themen missen. Und es war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit. Also ich habe die Welt kennengelernt, ja. Ich war also in Malaysia oder in Kanada bei der Formel 1. Ich war in Budapest, ich war in Fußballstadien in Mailand und überall. Also es ist so eine erlebnisreiche und lehrreiche Zeit für mich, ja. Ja, übers Leben insgesamt, aber auch natürlich dieses Marketing. Ich habe dann meine Website selber gemacht, mhm, und meine, ja, die Gestaltung und die Texte selber geschrieben und ja, also das hat mir schon viel gebracht und ich möchte es auch nicht missen. Also
ja. Aber ich finde es echt spannend, weil man kann seine Richtung einfach nochmal ändern und es ist dann trotzdem das Richtige und auch so davor, man muss nichts bereuen.
Nein. Nein, ich bereue gar nichts. Also überhaupt bereue ich gar nichts in meinem Leben.
Das ist ja perfekt.
Also das kann ich heute auch schon sagen. Und ja, also ja, man hat immer die Chance, das Leben nochmal zu drehen. Egal, aus welcher Richtung man kommt.
Ja. Jetzt lebst du ja in Kochel.
Mhm.
Und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in einem fränkischen Dorf aufgewachsen. Ein ganz kleines Dorf. Und ja, also auch in so einer heilen Bilderbuchwelt. Ja, also wo jeder jeden kennt, wo man als Kind gesagt kriegt, da sagt man Grüß Gott, wenn man ein Angesicht. Und ja, hinterm Haus war die Kirschplantage und ja, also wir haben am Bach gespielt und haben Mutproben gemacht, wer sich traut, auf die Weiden hochzuklettern und über den Bach zu springen.
Perfekt.
Also schon auch sehr draußen in der Natur aufgewachsen. Also auch
behütet, ja. Aber
genau.
Im Verbundenheit schon immer mit der Natur.
Ja, ja, auf alle Fälle. Ja.
Und wie fiel jetzt die Wahl auf Kochel am See?
Die Liebe.
Aber dann ist es ja sehr glücklich, wenn man da noch so einen schönen Ort erwischt.
Ja, auf alle Fälle.
Wie lange bist du schon in Kochel am See?
Jetzt das fünfte Jahr.
Kannst du allgemein jetzt nochmal sagen, also wie gesagt, Naturcoach, Resilienztraining, Bergwanderleiterin, mit welcher Motivation deine Gäste, ist Gäste eigentlich richtig oder sagst
Gäste.
Du Gäste?
Ja. Ich sag Gäste.
Deine Gäste, mit welcher Motivation kommen die zu dir?
Unterschiedlich. Also einmal kommen die Leute zu mir, weil sie was erleben wollen, also zu Kochen auf der Alm kommen die Leute eben, weil sie neugierig sind, weil sie was lernen wollen über Wildkräuter und Früchte, aber schon auch wegen der Romantik am Berg.
Mhm.
Das finde ich auch echt schön und ich genieße es auch voll, ja. Und ja, und Firmen kommen tatsächlich auch zu mir wegen dem Thema Resilienz und Gesundheitsmanagement. Also die Fragestellungen sind ganz unterschiedlich, ja, aber es ist schon immer so dieses Thema Naturerlebnis, Programm haben.
Ja. Wie würdest du denn jetzt deine Aufgabe als Naturcoach so beschreiben?
Ja, viele trauen sich gar nicht raus. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich dieses Aufraffen rauszugehen alleine ist für ganz viele nicht mehr selbstverständlich. Und der Beruf oder das Berufsbild Naturcoach umfasst natürlich ganz viele Facetten.
Mhm.
Ja, also ich habe Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich ganz tief in dieses Coaching-Thema einsteigen. Ja, ich sehe mich eher so als Begleiterin in die Natur. Ja, für allein, also Einzelpersonen, sagt man da, oder auch für Gruppen und auch für Firmen, weniger jetzt in dieses klassisch-systemische Coaching, das dann durch Zufall draußen stattfindet, ja, sondern
hey,
eher so diese Begleitung und diese, ja, diese Achtsamkeit, die die Natur uns auch schenkt und viele Analogien in der Natur stattfinden, die einfach die Natur, die hält uns permanenten Spiegel vor, ja,
ja,
und das ist einfach toll.
Klar, und du kennst wahrscheinlich die Wege, die du dann nimmst mit denen und kennst natürlich auch jetzt irgendwie die Kräuter, das mir zum Beispiel jetzt gar nicht bewusst ist. Du kannst mir da das Auge öffnen für besondere Sachen.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Und du bist Resilienztrainerin, was ich auch total spannend finde.
Ja.
Also Resilienz beschreibt man ja quasi so die Fähigkeit, mit Veränderungen gut umzugehen.
Mhm.
Also ich würde vielleicht, ich hoffe, das ist richtig, fast sagen, so ein bisschen Stabilität.
Ja.
Ist also das richtig?
Aus Krisen gestärkt hervorzugehen, glaube ich, heißt es ganz im Schulbuch.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass uns eine Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit eigentlich angeboren ist.
Mhm.
Ja. Aber es wird uns natürlich in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen abtrainiert, ja. Und dann ist es natürlich heutzutage, ja, ich sag mal, fast ein bisschen schick, gestresst zu sein. Also ich muss noch schnell, sind so Wörter, die quasi 95% im Gebrauch sind. Und wir haben alle Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag.
Ja.
Und wenn ich in die Firmen reingehe und wir haben so verschiedene, ich habe verschiedene Resilienzprogramme, also vom Impulsvortrag für eine Stunde bis über ein 10-wöchiges Programm, wo ich einmal in der Woche in die Firmen gehe, rechnen wir uns das runter, wie viel Zeit wir eben auch am digitalen Endgerät sitzen.
Mhm.
Ja, also
fühle mich total ertappt.
Ich möchte mich gar nicht ausnehmen, ja. Und wenn wir dann oft über Kinder und Jugendliche schimpfen oder sagen, boah, die Kinder hängen so viel am Handy, ja, oder am iPad oder am Tablet, dann denke ich mir, ja, wir Erwachsenen schon auch, gell? Ja. Also es sind nicht nur die Kinder und da dürfen wir schon davon wegkommen, ja, und ja, oder dass die Leute oft ganz erschrecken, wenn sie fragen, wie geht's denn dir? Und ich sage, ja, mir geht's super. Und dann wollen die gar nichts mehr weiter wissen. Das ist so ein Schockzustand, in die kommen, weil das gar nicht mehr dazugehört heutzutage zum Gespräch, ja, dass man sagt, mir geht's gut.
Ja.
Und zwar richtig gut. Also das darf schon fast gar nicht mehr sein, gell? Und finde ich voll schade. Und ja, also wir dürfen wieder zurück zur Natur finden. Und ich merk's auch, wenn wir so ein mehrwöchiges Programm haben, dann kriegen die natürlich auch so Hausaufgaben, wo sie raus müssen. Und plötzlich wird es dann so voll zum schönen Erlebnis. Und wenn man was öfter macht, dann schleicht sich so eine Routine ein. Und das ist so mein Ziel auch, ja, dass man so stufenweise einfach sich selber erkennt, sich selber beobachtet und viel dankbarer ist für das, was ist. Ja.
Ja, und sie nicht immer Gedanken zu machen, was vielleicht nicht gerade funktioniert oder
genau.
Was nicht ist.
Oder was war, auch was sich viele Leute Gedanken machen über Dinge, die waren, die sind ja, das war halt, ja, also, und von dem her ist es so wichtig, dass wir alle wieder resilient werden und dann auch bleiben, ja.
Wem würdest du allgemein dieses Resilienztraining empfehlen?
Jedem. Also ich lade immer gerne die Leute ein, sich eine Strichliste zu machen, wie oft sie am Tag sagen, ich muss oder ich gehe noch schnell.
Ja.
Also wenn ich oft mit meiner Mama telefoniere und sie sagt, ich gehe noch schnell zum Einkaufen, dann sage ich, nee, du möchtest gern zum Einkaufen gehen. Also weil die muss ja gar nicht schnell gehen.
Ja.
Und sie hat ja alle Zeit, also sie hat definitiv alle Zeit der Welt. Ja, aber wie oft wir das sagen, gell? Also, und spätestens dann ist tatsächlich schon der Zeitpunkt, drüber nachzudenken.
Ich mache Strichliste, okay, die nächsten Tage und werd dir dann, ich schreib dir dann, wie's ausschaut.
Ja, ich bin gespannt.
Und ganz besonders gefällt mir bei deinem Angebot oder was mich einfach total angesprochen hat, ist Kochen auf der Alm. Wie cool ist das denn?
Ja.
Also du bietest an für Gruppen, sie können bei dir buchen für Wochenende. Wie viele Personen ungefähr?
Ich nehme immer 10 Leute mit.
Okay. Also ist es dann eine Gruppe? Kennen sich die Leute?
Nee, also unterschiedlich. Im Normalfall kennen sich die Leute nicht. Also es kommt immer wieder so, dass Paare mitkommen oder Freundinnen mitkommen, auch mal das 4 Freundinnen mitkommen. Ich nehme nie mehr als 10 Leute mit, weil es einfach zu laut wird, zu unübersichtlich und weil diese Gruppendynamik für mich fühlt sich schöner an und auch für alle, die mitkommen, fühlt sich irgendwie übersichtlicher an, eher mit 10 Leuten, einfach wenn das so eine kleinere Gruppe ist, ja, als wenn ich da so 25 Leute habe. Das kann ich gar nicht überschreien, ja.
Okay, aber dann sind das 10 Leute, die sich jetzt mal nicht kennen und dann, ihr trefft euch irgendwo und geht dann zusammen auf den Berg.
Genau.
Sammelt Kräuter, Wildkräuter und dann geht sie hoch und kocht diese Kräuter übers Wochenende.
Genau. So machen wir das.
Ja, ich finde es richtig cool. Vor allem tatsächlich ja für Einzelpersonen.
Ja.
Weil man hat ja alles.
Ja.
Also man kommt in Kontakt.
Ja, voll.
Mit der Natur, aber auch mit anderen Menschen.
Mhm.
Super.
Cool. Und das Schöne ist, auch wenn man sich tatsächlich gar nicht kennt, ja, aber die Menschen haben ja alle das gleiche Interesse, ja. Und die wollen in die Natur, die sind interessiert an Kochen, die sind interessiert an Wildkräutern und die sind gerne auf dem Berg oder sind neugierig.
Ja.
Ja. Und von dem her, es ist immer so schön, auch für mich anzuschauen, wie sich diese fremden Menschen, sage ich jetzt einfach mal, sich zu einer Gruppe formen.
Ja.
Das ist so nett und da sind schon so viele nette Freundschaften auch entstanden, die sich dann nach dem Wochenende auch noch getroffen haben, die vielleicht zufällig aus der gleichen Gegend kommen und ja. Das ist schön.
Super. Und ich denke mir, also jeder, der schon mal irgendwie auf einer Alm übernachtet hat, kennt dieses Gefühl.
Mhm.
Das ist was anderes, wenn man auf einer Alm übernachtet, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, unten die Welt bleibt stehen. So. Und das interessiert mich dann nicht. Und dann kommt man wieder runter. Okay, dann geht's natürlich irgendwann wieder weiter, aber es gibt einem immer so ganz was Besonderes.
Ja, total. Also für mich ist es auch immer was Besonderes und oft sagen die Leute so am Sonntag so, boah, dir wird's jetzt auch reichen, oder? Und ich sage immer, nee, bist du nicht kaputt? Und ich sage, nee, gar nicht, weil das ist so meine Passion. Also ich habe schon immer gern gekocht, also mit meiner Mama und auch mit der Oma. Also ich war immer neugierig in der Küche. Hat sich dann natürlich irgendwann so ein bisschen verflogen in meiner Zeit in München auch. Aber ich habe oft für mich auch allein gekocht. Und ich koche auch heute noch allein für mich. Ja. Und wenn oft die Leute sagen so, aber kochst du für, also für mich alleine koche ich nicht. Ich denke mir, für wen denn sonst, wenn nicht für mich? Also als erstes koche ich gern für mich. Aber ich bin auch wahnsinnig gerne Gastgeberin. Ja, und ja, und es ist einfach eine ganz tolle Zeit für mich da oben auf der Alm und für alle auch dieser Moment, wenn dann eben alle Wanderer im Tal sind und wenn es immer stiller wird oben, ja, und man realisiert so, dass man jetzt alleine auf der Alm ist, ja, und das ist schon sehr besonders, ja.
Wo seid ihr denn da?
Ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich angefangen am Bronneck, habe aber jetzt auch so andere Almen. Ich habe einen ganzen schönen, also wenn jemand jetzt sagt so, Alm, ja, also hört sich zwar romantisch an, aber das so mit diesen Gemeinschaftsschlafräumen, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Ja.
Und aus unterschiedlichen Beweggründen auch, ja, habe ich jetzt so einen ganz tollen alten, alleinstehenden Bergbauernhof ausfindig gemacht, was mindestens genauso schön ist, aber halt ein bisschen luxuriöser, sage ich jetzt mal. Da darf man im Doppelzimmer schlafen und das ist alles halt so ein bisschen komfortabler.
Das am Bronneck ist eine private Alm, also wo sonst nicht bewirtschaftet ist.
Genau, die ist nicht bewirtschaftet, die haben quasi, ist eine Fest-Selbstversorger-Alm, die ich quasi anmiete für dieses Wochenende.
Okay, und da hast du dann einen Ofen drin?
Genau, da ist ein alter Holzofen drin und wo wir auch erstmal Feuer machen müssen. Einfach dieses Ursprüngliche, diese Einfachheit.
Ja, und irgendwo an der Seite ist irgendwo ein Wassergrant oder so stelle ich mir das vor, oder?
Ja, es ist tatsächlich fließend Wasser.
Oh.
Das ist ziemlich luxuriös, finde ich. Hatte ich aber auch schon mal eine andere Alm, wo man tatsächlich 10 Minuten zur Quelle laufen musste und dann hat's geschüttet das ganze Wochenende. Also da hatte ich ganz großes Glück mit den Teilnehmerinnen. Aber genau, das ist schon, wir haben sogar eine Dusche und eine Toilette. Also es ist schon ein gewisser Luxus, aber schon auch sehr einfach. Und ja, und dann, wenn wir halt kein Feuer machen, dann gibt's halt nichts zu essen. Gell? Und dann lernen wir erstmal, wer macht das Feuer und wer kümmert sich drum, das darf nicht ausgehen und ja. Und dann kochen wir.
Ich habe jetzt in meinem Gartenhaus auch kein fließendes Wasser und es wird auch schon ein bisschen kalt, ich muss wieder ein bisschen Feuer nachschütteln da. Aber du hast mir eine Kostprobe vom Kochen auf der Alm mitgebracht.
Ja.
Wir machen jetzt gemeinsam irgendwas und ich bin schon total gespannt.
Ja, darfst du gespannt sein, was echt Besonderes.
Jetzt schmeiße ich tatsächlich kurz Holz nach.
Genau.
Merkst du es? Ja. Gleich wird's wieder warm.
Ja.
Versprochen. Ja, was hast du mir denn mitgebracht?
Ich habe dir einen der Jahreszeit entsprechend und dem, was gerade alle so sammeln, Bärlauch mitgebracht. Oh Wunder.
Ich liebe wirklich Bärlauch, aber hiermit sage ich quasi alle Veranstaltungen, alle Pläne, die ich halt noch gehabt hätte, ab.
Ja.
Genau. Wir machen aber, sage ich auch gleich, wir machen kein Bärlauch-Pesto. Mhm. Ich bin nämlich kein Bärlauch-Pesto-Fan. Mir ist es tatsächlich diese Pasta, also Nudeln mit Bärlauch-Pesto, das ist mir echt zu viel.
Ja, das ist
also, das finde ich schon, also einfach, ja, es ist mir zu viel und zu intensiv. Und viele verbinden einfach dieses Pesto, also dieses Bärlauchpesto ist so quasi ein Wort, ja, ja, miteinander verbunden, was vielleicht noch nicht so viele kennen, und zwar machen wir ein Sushi.
Oh,
ja.
Wie cool ist denn das?
Wir machen Bärlauch-Sushi und die Überraschung auf jedem Tisch als Vorspeise oder Hauptgericht.
Ich bin voll
und
gespannt.
Ohne Fisch.
Okay, und also was brauchen wir jetzt alles?
Wir brauchen den Bärlauch. Die Blätter habe ich heute früh aus dem Wald geholt und alle anderen Zutaten habe ich dabei. Ich habe auch schon Reis vorgekocht.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Und sonst darf es jetzt ein bisschen arg lang dauern.
Okay. Ich hoffe, ja, du gibst mir dann das Rezept, damit ich es auf Instagram stellen kann.
Ja.
Damit das dann auch jeder ja, ausprobiert.
Klar.
Hier wird schon Wasser auf dem Ofen.
Das brauchen wir auch. Und Reis habe ich normalen Rundkornreis genommen. Wir brauchen nicht zwingend Sushi-Reis. Mhm. Es geht auch der normale, ich sag mal, Milchreis. So.
Okay.
Ja, geht alles. Ja, dann fangen wir an.
So. Das erste Live-Cooking im Podcast.
Ja.
War ich doch dort. Oh Gott, ich wirklich. Das ist wieder so ein Moment. Ich liebe diesen Job. Das ist wirklich so cool.
So, et voilà. Es ist angerechnet.
Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich muss jetzt abonnieren. Mhm. Geil wie der Bärlauch. Viel besser wie ein Pesto.
Ja, wunderbar.
Schmeckt der so.
Mhm. Oh, mit Sojasauce. Geil.
Wirklich. Tja, mhm. Tja. Gut, schmeckt mir richtig.
Cool. Das freut mich.
Hammer.
Ja, cool. Freut mich.
Also, Bärlauch-Sushi. Bin ein absoluter Fan. Deswegen müssen wir jetzt Schritt für Schritt nochmal durchgehen, wie ich das nachkochen kann.
Okay.
Also das erste ist wahrscheinlich den Reis kochen.
Also es fängt mit der Bärlauchsuche an.
Okay, gut. Also das war jetzt, wenn du den Bärlauch mitgebracht hast, ist nicht immer so. Okay, okay.
Ist nicht immer so, ja. Aber auf Wunsch liefere ich den gerne an. Da ist mir echt wichtig, dass wir nur so viel sammeln, wie wir wirklich brauchen und nicht sammeln für Generationen vor und nach uns. Also will heißen, ich habe schon erlebt, dass ich Leute im Wald gesehen habe mit blauen Müllsäcken und Sichel. Ja, also so schleichen sich halt auch ganz schnell sehr giftig und tödlich giftige Verwechsler ein oder Doppelgänger. Mhm. Ja, das heißt, Bärlauch einfach nur den sammeln und das sammeln, wo wir uns wirklich zu 100% sicher sind. Und wir in der Wildkräuterkunde sagen, der erste Zweifel ist Nein.
Okay, ja. Also wirklich nur, wenn ich mir wirklich...
Ja, wenn du dir 100%ig sicher bist.
Ja.
Also das darf nicht eine Sekunde Zweifel sein, weil dann lieber gehen lassen. Ja, es gibt tatsächlich immer wieder Fälle, wo Bärlauch mit Maiglöckchen verwechselt wird.
Mhm.
Ich frage mich, wie das möglich ist. Ja.
Aber gibt es den ultimativen Test?
Ja, also das ultimative Erkennungsmerkmal ist nicht der Geruch.
Ja, habe ich gedacht tatsächlich.
Das ist quasi das
tödliche
Erkennungsmerkmal.
Ja.
Weil, wenn wir den Bärlauch einmal in der Hand haben, wenn wir auch nur ein Blatt abrupfen, ja, dann riechen unsere Hände einfach nach Bärlauch. Und egal, was du danach anfasst, riecht's nach Bärlauch. Ja, also das ist nicht das Erkennungsmerkmal.
Mhm.
Ja, der Bärlauch hat quasi diese lanzenförmige Form. dass er von oben spitz zugeht. Der Bärlauch wächst immer aus einem Stängel raus, ja. Das Maiglöckchen hat ja zwei Blätter in einem Stängel, ja. Das ist auch ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Der Bärlauch, das Bärlauchblatt ist vorne glänzend, hinten matt, ja. Und dann, wenn wir hinten schon sind, ja, hat es hinten so in der Mitte eine Blattnarbe und die knackst, ja.
Der Knacktest.
Ja, das ist der ultimative Knacktest. Und dem gibt's nur beim Bärlauch.
Das wusste ich nicht, aber es ist super interessant.
Und das finde ich das Schöne, dass man niemals auslernt.
Ja.
Also es ist so eine unendliche Vielfalt in unserer Natur und so viele wissenswerte Dinge. Es wird nie langweilig.
Ja. Und vielleicht hast du mir mein Leben gerettet.
Ja.
Wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Ja. Glaube ich jetzt nicht. Also ich sage immer auch da, das hat schon dieses Wildkräutersammeln, ist schon auch so ein, für mich so ein Achtsamkeitsresilienzthema, weil wir nicht schnell in den Wald gehen und mal, wie ich gerade gesagt habe, mit der Sichel da so die Körbe voll machen, sondern das ist schon eher für mich auch was Meditatives fast, ja, wenn ich durch den Wald stober und dann, mei, dann heute früh ist natürlich ein bisschen schneller gegangen. Aber trotzdem habe ich es total genossen. Mhm. Es hat dann das Regnen angefangen und ach, es war einfach herrlich, ja, in diesen frischen Wald zu gehen. Und ja, habe mich total auch gefreut, hier was mitzubringen.
Ja, super, wirklich. Ich freue mich auch total.
Ja. Also gut, es fängt an mit den Bärlauchblättern und da dürfen wir schon eher so ein bisschen größere Bärlauchblätter nehmen. Das erleichtert uns das Auslegen dann, ja. Dann schneiden wir beim Bärlauch die Stängel ab. Die müssen wir aber gar nicht wegwerfen. Die können wir tatsächlich dann noch klein schneiden und pürieren und dann einfach so verzehren oder einfach so snacken,
ja.
Ja. Oder aber wir frittieren die an oder wir braten die an. Auch super
okay.
Lecker, ja.
Mhm.
Also es gibt zahlreiche Varianten. Gut, dann haben wir den Stängel ab und dann legen wir die Blätter in heißes Wasser. Also es muss jetzt nicht kochend heiß sein, aber es darf kurz vor kochend heiß sein, ja. Und gerne können wir eine Prise Natron dazu reintun, dann verliert es nicht so schnell an Farbe. Und wenn die Blätter dann schon so fast ein bisschen welk ausschauen, so dass sie wirklich weich sind, dann fischen wir die aus dem Wasser einzeln raus und legen es auf dem, ich nehme ein Geschirrtuch, weil ich habe halt kein so ein Bastmatte für
das
Sushi.
Vom normalen
Sushi. Bin ich die Profi-Sushi-Köchin?
Ja. Hat man dir nicht angemerkt.
Ja. Und dann legen wir mit dem Gesicht nach unten, sage ich immer, also mit der glänzenden Seite nach unten legen wir, ja, ich sag mal jetzt 3 Reihen von einem Geschirrtuch einfach von oben nach unten aus, immer so leicht überlappend. Genau, wenn wir dann diesen Teppich mit Bärlauchblättern ausgelegt haben, da kommt der gekochte Reis dazu, den dürft ihr nach Geschmack auch gerne salzen. Ich bin so gerade dabei, dass ich mir denke, wir verwenden alle so viel Salz, ja, und ich komme da immer so ein bisschen, versuche mich da ein bisschen zu distanzieren mit dem Salz, aber dürfte gerne ein bisschen salzen oder auch gerne einen Spritzer Reisessig dazugeben, muss aber nicht sein, ja. Und dann streichen wir den Reis. Den
und es muss auch kein Sushi-Reis sein.
Genau, es muss gar kein okay. Sushi-Reis sein, also da gar kein Stress, ja. Ich bin für unkomplizierte Küche. Auch wenn sich das jetzt im ersten Moment kompliziert anhört, aber es ist total easy. Und dann streichen wir quasi diesen Bärlauchteppich, streichen wir mit den gekochten Reis ein. Und dann geben wir, ich habe jetzt einen Frischkäse mitgebracht, aber da auch nach Gusto, wenn jetzt jemand keine Milchprodukte essen mag, gibt's auch Cashewcreme oder einfach einen veganen Frischkäse, ist alles möglich. Und dann habe ich jetzt für den schönen Farbkontrast, habe ich eine rote Beete schon gekocht und die habe ich in so ja kleinen Finger dick so Streifen geschnitten. Und ich habe noch eine Gurke mitgenommen. Wenn man jetzt irgendwie mehr Farbe haben will, kann man auch gerne mal Karotte oder eine gelbe Karotte nehmen, die auch schon gekocht oder blanchiert. Und ich habe jetzt hier heute eine Salatgurke mit dabei und die schneiden wir auch in so lange, ja, dicke, fingerdicke Streifen. Und dann legen wir die in der unteren Seite in der Länge nach aus oder in der Quere heißt es, glaube ich, ja, quer aus. Und dann rollen wir quasi diesen ganzen Teppich inklusive des Bärlauchs mit dem Tuch von unten nach oben ein, sodass die Bärlauchspitzen, die dann quasi oben sind noch, dass die den Abschluss bilden.
Ja.
Und ideal, spätestens dann merkt ihr, wenn ihr nicht lang genug gewartet habt, dass es wirklich weich blanchiert ist. Ja, also die Mittelnarbe, die Blattnarbe darf nicht mehr knacken.
Ja.
Daran erkennt ihr, dass es gut blanchiert ist, dann lassen sich die Blätter auch leichter rollen.
Und, die halten dann eher zusammen.
Ja. Genau, und dann war's das schon. Dann habt ihr die fertige Rolle, die rollt ihr so lange ein, bis quasi der Bärlauchteppich zu Ende ist. Und dann wird diese ganze Rolle, wie beim Luxusjapaner, in Streifen geschnitten. Und ich habe heute noch ein heimisches Wasabi mitgebracht. Quasi reibt ihr einfach ein Stück vom Creme ab und nimmt noch ein paar übrig gebliebene Bärlauchblätter und das püriert ihr einfach durch, bis es so eine hellgrüne Paste gibt. Könnt ihr auch noch Salz und Pfeffer dazu drauf tun und ja, und schon ist es fertig. Sojasauce liebe ich auch noch dazu.
Es ist fertig und es schmeckt wirklich hervorragend.
Ja,
also ich mache das richtig gern und ich werde das danach jetzt öfter nachkochen und dann immer an die denken.
Ja, das ist schön.
Aber es ist wirklich super, weil ich tatsächlich finde, das hat voll die Bärlauchnote, also man schmeckt es richtig, aber es ist, wie du vorher sagst, nicht so intensiv wie jetzt in einem Pesto. Und ehrlich gesagt, so viele Varianten sonst für Bärlauch wird mir gar nicht einfallen.
Ja.
Ist jetzt Bärlauch-Sushi auch ein Gericht, wo du bei Kochen auf der Alm machst, also jetzt zu der Bärlauchzeit?
Ja, also dieses Jahr ist halt der Bärlauch wahnsinnig früh dran und ich will jetzt nicht so viel verraten.
Ah, okay.
Aber also wenn wir Ende Mai, bin ich das erste Mal auf der Alm und in höheren Lagen, das ist halt der Luxus von uns, dass wenn im Tal der Bärlauch schon nicht mehr so frisch ist, können wir immer einfach noch mal ein paar Höhenmeter weiter hochgehen und da finden wir dann auch noch in den Wäldern oder in den lichteren Wäldern einen Bärlauch und da kann ich da auch noch, also ich bin guter Dinge, dass wir das noch auf der Alm.
Ja, aber da bist
beim
du
ersten. Dann
sehr abhängig von der Natur, also.
Ja, also es, deswegen, wir machen immer irgendwie was anders.
Ja.
Also es gibt nie, oder es gibt ganz, ganz selten, nie will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ganz selten immer die gleichen Gerichte.
Mhm.
Also ich versuch schon auch vor allem so Spezialitäten, die, die es nur zu dieser Saison gibt, mit einfließen zu lassen. Ja, und. Ja.
Hast du aber so ein absolutes Lieblingsgericht, was du bis jetzt bei Kochen auf der Alm gemacht hast, wo du sagst, es ist einfach?
Also, wir kochen nur meine Lieblingsgerichte. Bin ich ganz uneigennützig, aber aber ja, also, was die, für die meisten schon so ein richtiges Highlight ist, ist, dass wir Ravioli selber machen.
Mhm.
Und die füllen wir mit verschiedenen Wildkräutern, also mit entweder mit Brennnessel, Ricotta oder mit wilden Spinat oder was es gerade so gibt. Und das ist schon ein richtiges Highlight. Also vom selber Teig machen über selber Wildkräuter sammeln, über alles selber machen. Es wird richtig nett auf der Alm. Es ist so ein Miteinander.
Ja.
Und wenn dann diese Kurbel von der Nudelmaschine auf Vollgas läuft, also es ist so schön. Und also spätestens da ist es eine Gruppe. Das ist so ein Miteinander. Das ist richtig toll. Ja.
Wo wir jetzt gerade nochmal bei der Gruppe sind und beim Miteinander. Wer woher kommen die Leute, die wo bei dir dabei sind? Das interessiert mich auch jetzt noch. Also sind die hier aus der Region, sind die aus München oder sogar von weiter weg?
Alles. Also es gibt schon auch Regionalleute, die kommen, freue ich mich auch so. Ich hatte letztes Jahr ein paar, die kamen aus, tatsächlich auch aus Kochel, aus Benediktbeuern, aus Lenggries, also so alles dabei, aber auch aus München natürlich, ja. Das ist super, weil wir einfach, gerade wenn wir in Lenggries starten, die tolle Anbindung mit der Bahn haben.
Stimmt,
das ist perfekt, ja. Also perfekt, ja. Und aber ich habe auch Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Köln und aus dem Schwabenland oder aus Frankfurter Ecke und oder aus der Ostsee. Ich hatte letztes Jahr so eine nette Teilnehmerin, die war vielleicht so um die 70 oder so ein bisschen älter und die kam von der Ostsee und die war das erste Mal auf dem Berg. Ja. Die war noch nie in den Bergen und es war so ihr Wunsch und also es war richtig toll und das hat mich auch geehrt, ja, dass die mit mir auch auf die Alm ist und dass er sich das zugetraut hat und die hat natürlich auch Zweifel gehabt, ob sie das schafft und was für uns so selbstverständlich mal 300-400 Höhenmeter sind, ist halt für jemanden, der das nie gewohnt war, dann doch auch eine Herausforderung.
Ja.
Eine tolle Leistung. Also eine wundervolle Frau aus Thüringen hatte ich, aus Sachsen, Leute. Also aus überall eigentlich.
Ja, super. Ja. Spannend. Und doch ja auch wieder spannend, wenn die Leute sie dann so begegnen.
Ja, ja. Und die verbinden oft auch die Alm mit einem Urlaub, dass sie entweder vorher schon da sind oder danach noch bleiben. Also das ist einfach auch toll, in der Urlaubsregion da zu sein, ja.
Du beschreibst auf deiner Website die Kräuter oder die Wildkräuter als heimisches Superfood. Hast du jetzt irgendwas, also irgendwelche Kräuter, wo du sagst, auf diese Wirkung schwörst du wirklich?
Ja, also es gibt so viele, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber jetzt im Frühjahr liebe ich's und ich habe es jetzt erst am Wochenende gemacht, als eine Freundin zu Besuch war und die ist auch immer total so, oh, können wir zusammen kochen und zeigst mir was Neues und ja, es ist ja jetzt so Frühling und die Zeit des Detoxens und des Entschlackens und wir sind ja immer noch in der Fastenzeit. Weiß auch kein Mensch mehr oder kaum mehr jemand, ja. Kleiner Reminder. Und wir hatten Löwenzahn als Gemüse gemacht, als Pasta-Gemüse, also als Nudelgemüse. Und das ist erstens mal richtig lecker und es hat so viel Bitterstoffe. Und alle würden jetzt denken so, Löwenzahn ist so bitter. Und ja, aber es ist auch super gesund, weil das einfach unseren Stoffwechsel und unsere Verdauungsorgane anregt, die ja jetzt im Winter auch schon ein bisschen müde geworden sind vielleicht auch. Ja, und da hilft uns einfach so der Löwenzahn zum Beispiel.
Ja, interessant.
Ja. Oder die Brennnessel. Die liebe ich auch. Also das ist irgendwie für mich auch so eine echte Wildkräuterkönigin mit so viel Vitamin C und Eiweiß und Proteine einfach.
Jetzt heißt das Tölzer Land ja auch Kräutererlebnisregion. Warum ist das so? Und glaubst du, das Tölzer Land hat den Namen verdient?
Ja, total. Also ich glaube jetzt mal, dass es wahrscheinlich kaum einen anderen Ort gibt, wo so viel Wildkräuterthemen auf einem Flecken, sage ich jetzt mal, also so auf einem Landkreis gesehen oder auf eine Region gesehen, angeboten werden. Also das ist richtig toll organisiert, ja, und es ist ein Netzwerk, sage ich mal, aus Kräuterpädagogen, die Wanderungen und Führungen anbieten und Spaziergänge und man kann Kosmetik und Seifen herstellen und wir haben eine tolle Gastronomie, die mit Kräutern und Wildkräutern kochen. Es ist überall, also es ist in, ich glaube auch Bad Heilbronn ist, glaube ich, schon seit 20 Jahren Ausbildungsstätte für Kräuterpädagoginnen und Pädagogen und die haben einen tollen Wildkräuter- oder Kräutergarten und Park in Tölz, in Kochel am Bahnhof auch. Mhm. Also es wird überall, werden die Kräuter auch beschrieben oder wenn ich den Klostergarten in Benediktbeuern, der hoffentlich wieder gerettet wird, ja, das ist schon mehr als nur Marketing-Slogan für mich. Ja. Das ist schon eine richtig gut abgestimmtes Veranstaltungsprogramm auch.
Ja, für, also es ist wirklich so, zum einen haben wir die Region, also wir haben die Natur dazu und zum anderen wird es aber wirklich genutzt und auch kommuniziert. Das finde ich,
und nicht nur von Gästen, sondern auch von und für Einheimische. Mhm. Das finde ich auch toll,
Ja. Wie ist es, weil du sagst, es ist ein Netzwerk, also hast du jetzt Zeit, bist du also im Austausch mit anderen AnbieterInnen?
Mhm. Ja, das ist auch sehr, sehr schön, da freue ich mich auch drüber. Die Kolleginnen vom Tourismusbüro oder Erlebnis Kräuterwelt, die Johanna allen voran, die organisieren mehrmals im Jahr so ein Treffen, wo wir uns gegenseitig austauschen können und wo wir auch alle miteinander dazulernen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann nie alles wissen. Ja, und dann trifft man sich und tauscht sich aus. Und auch wenn ich jetzt von Firmen so größere Gruppenanfragen habe, dann finde ich das auch schön, dass man sich einfach gegenseitig fragen kann, ob jemand Zeit hat und einen da unterstützt und man gemeinsam einfach so die Gruppen führt und leitet und was gemeinsam anbietet.
Genau, und da gibt's die, also auf der Website vom Tölzer Land gibt es eben auch nochmal hier eine besondere Seite über die Kräuterregion, wo ich finde, total schön aufgelistet ist, was man alles erleben kann. Also es ist so ein richtiger Veranstaltungskalender, geplant durchs Jahr, wo man alles extra sieht. Und es ist echt ein sehr spannendes und total vielfältiges Angebot.
Ja, auf alle Fälle ist also ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, die die Kräuter und Wildkräuter uns bieten dann, Und die Region natürlich.
Genau, also Kochen auf der Alm ist in dem Veranstaltungskalender natürlich auch drin. Ja. Aber wo kann man den Kochen auf der Alm buchen?
Buchen können alle auf meiner Website kochenaufderalm.de.
Das werde ich auf alle Fälle verlinken.
Ja, und dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail und dann schicke ich euch ein Anmeldeformular und dann seid ihr schon dabei.
Ja, aber es
wird noch freie Plätze geben.
Genau, du hast feste Termine.
Ich habe feste Termine und genau.
Wenn man zu Kochen auf der Alm jetzt keine Zeit hat, jetzt sind wir wieder beim Zeitmanagement, aber wenn man jetzt zu den genannten Terminen keine Zeit hat, gibt es auch andere Möglichkeiten? Also damit wir jetzt zum Beispiel das Lernen können, also Bärlauchs-Sushi machen, also hast du da andere Angebote?
Ich biete ganz kleinen Gruppen, also so festen Gruppen von 6 bis 8 Leuten. Und kann ich das bei mir auch zu Hause machen? Ich habe eine große Küche und einen schönen Platz, wo wir das machen können. Und manchmal ist es auch möglich, dass wir spontan noch, manchmal ist auch unter der Woche noch ein Plätzchen frei und genau. Also ich habe auch verschiedene Kochlocations im Tölzer Land, wo man auch noch anbieten kann.
Okay, und dann macht man alles mit Kontaktformular oder man schreibt
und dann schauen wir, was so, wie viele Leute und was so ist und dann, genau.
Du hast mir dein Buch mitgebracht.
Ja,
Auszeiten für die Seele, 33 Orte in und um München. Sieht total schön aus, super schönes Layout. Sehr schön, freue mich total.
Ja, voll das Herzensprojekt von mir gewesen, ist letztes Jahr rausgekommen im Frühjahr. Ja, ich glaube so ziemlich genau ein Jahr. Und ja, es sind 33 Orte drin in und um München, also auch ins Tölzer Land. Auch ganz schöne Touren dabei und ja, auch innerstädtisch, wenn nicht mal so viel Zeit ist, dass man rausfahren kann und die Berge genießen kann, dann sind auch echt schöne Sachen drin, wo man die Natur auch in München genießen kann, auch mal für die Mittagspause oder für den Feierabend.
Ja.
Genau.
Ja, super. Ich freue mich sehr drüber.
Ja, gerne. Schmökereien und Berichte.
Jetzt ist ganz schwierig, weil du bist ja quasi in deiner Arbeit total integriert im Tölzer Land. Also spielt ja total große Rolle. Aber trotzdem, wenn du jetzt mal nicht arbeitest, also nicht mit deinen Gästen unterwegs bist, was machst du denn gerne im Tölzer Land?
Mein Mann würde sagen, die stobert. Die stobert, die geht zum Stobern. Also das ist tatsächlich auch was ich liebe. Und wenn ich einfach nur ohne Zeit Management, ja, sagt man das? Und ohne Ziel durch die Natur stober und einfach schau, was gibt's denn gerade? Und dann lasse ich mich einfach so inspirieren. Ja, dann fallen mir Sachen ein, dann kommen mir so Ideen, was ich kochen könnte oder wie ich das verwenden könnte oder was ich mit was kombinieren kann. Und das ist so ein Ding. Und Aber ich gehe natürlich schon gerne auf den Berg. Mhm. Und ich gehe wahnsinnig gern mit meinem Mann zum Gleitschirm fliegen. Also er fliegt, ich bin Co-Pilotin oder Passagierin heißt es. Ich bin Passagierin und ja, ich gehe gern radeln. Das liebe ich auch. Also ich auch gar nicht mal so feste Route, sondern einfach mal drauf losradeln. Und es ist so irrsinnig schön. Und wie oft ich stehen bleib und einfach nur schau. Also da schüttelt's einfach manchmal. Man kann es gar nicht glauben, wie toll es hier ist, ja. Und jetzt dann, wenn im Frühjahr, wenn die Berge nur weiß sind und dann leuchten die Wiesen schon so grün und alles fängt an zu blühen und jetzt kommt die Schlehenblüte und ja, es ist einfach irre.
Ja.
Ja, ja, ich lieb's. Ja.
Also man merkt, dir gefällt's hier ja einfach, aber hast du nur irgendeinen ganz konkreten Lieblingsplatz?
Ich habe es befürchtet.
Das ist schwierig, die zu entscheiden. Ja, ja, ich weiß. Ja.
Also, es ist Lieblingsplatz, also der eine Lieblingsplatz, ja, der kommt oft vor bei mir, ja, weil ich bin neulich durch den Wald gelaufen mit meinem Mann und dann war das so ein lichter Fichtenwald. Also auch wenn viele sagen, oh, wie kann ein Fichtenwald schön sein, aber ich finde die schon mitunter auch wahnsinnig schön, weil da bildet sich darunter meistens so ein ganz schöner, hellgrüner Moosteppich.
Ja, das, ja.
Gell? Und das liebe ich so. Das ist für mich so Elfenwald, ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, ich würde am liebsten hier schlafen. Also es ist so schön. Ja. Aber klar, also ich gehe natürlich gern von daheim los, ohne Auto und ja, hock mich einfach rauf auf den Felsen über den Kochelsee und schaue über den See und ja, manchmal kann man es gar nicht glauben, wie schön es ist, gell? Also es ist einfach, ja, Bilderbuch.
Mhm. Ja, Bilderbuch. Tölzerland, Bayerns Bilderbuchland, lautet ja der Slogan. Wenn
ja
du in dieses Bilderbuch, wenn ich das jetzt hier dabei hätte und du darfst ein Bild erkleben, was wäre auf dem Bild dann drauf?
Puh, also mein persönliches Bild. Mhm. Ja, also auf alle Fälle Berg, Alm und mit meinem Thema Resilienz und Kochen. Ich würde gerne eine Resilienzalm einkleben. Also eine Alm, eine Begegnungsstätte, wo Menschen zusammenkommen und sich wieder mit der Natur verbinden und wir gemeinsam kochen und vielleicht auch Yoga machen und einfach den achtsamen Umgang mit der Natur genießen.
Das ist eine total schöne Antwort. Und ich glaube, du hast ja deinen Traum, also dein Bild, ja selbst erfüllt mit Kochen auf der ja Alm. Und das ist ja genau das, was du hast, was du machst.
Ja.
Und ich hoffe, dass die irgendwann dabei sein können bei Kochen auf der Alm.
Ja, gerne. Ich würde mich wahnsinnig freuen.
Weil das war halt
freuen, ja,
wirklich eine hammer, super coole Kostprobe.
Das ist doch toll. So soll es sein.
Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Kochen.
Ja, gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos, Fotos und Videos findet ihr auf Instagram und Facebook @dochdort. Ich freue mich auf eure Nachrichten und Feedback. Bis bald, hier oder doch dort im Tölzer Land.